Es ist eine Mensch-zu-Mensch-Kommunikation auf LinkedIn, die eben nicht zu einem Sales-Funnel degradiert werden sollte und wo ich so gut wie möglich nichts mehr mache, sondern es ist enorm wichtig, dass, wenn ich mich Leuten widme, dass sie auch wertschätzend wirklich meine eigene Zeit geschenkt bekommen und meine eigenen Gedanken da formuliert werden und eben nicht von der KI ausgelagert.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk über Arbeitskultur reden wir hier. Heute rücken wir der Kultur, der Arbeitskultur, der guten Zusammenarbeit mal ganz praktisch, zu Leibe und digital. Wir reden heute über eine Plattform, die meisten von uns fast täglich irgendwie mal benutzen, betreten. Wir reden heute über LinkedIn, denn das ist vielleicht nicht übertrieben. LinkedIn ist eine wahnsinnig mächtige Plattform. Dort begegnen sich Menschen im Guten wie im Schlechten. Und genau dort schauen wir mal hin, wie kann man diese Plattform für sich, für seine berufliche Zwecke bestmöglich nutzen. Und dafür habe ich mir Prominenz eingeladen. Sie ist in Deutschland, würde ich sagen, mindestens mal eine der Top-Stimmen, wenn nicht sogar ganz oben auf dem Treppchen. Es ist Britta Behrens. Britta Behrens ist LinkedIn-Expertin. Sie beschäftigt sich also wirklich von Professionsseite aus mit dieser Plattform. Marketing, speziell im Digitalen, ist ihre berufliche Heimat. Das hat sie von der Pike auf gelernt. Und so nimmt sie uns mal mit heute und erklärt uns auch so Phänomene wie Corporate Influencertum, also wie Unternehmen auch die Kraft von sozialen Medien für sich ganz gezielt nutzen. So, das ist der erste Teil des Gesprächs und im zweiten Teil sind wir dann wirklich sehr konkret, auch mit Tipps und Hacks am Start. Also für all diejenigen, die in das Social Game gerne einsteigen möchten oder vielleicht schon drin sind, es für sich optimalerweise nutzen, eine richtige Good Work Essentials Folge. Also ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ohren aufgespitzt, Zettel und Stift parat gelegt und holt euch die besten Tipps und auch die spannenden Phänomene rund um LinkedIn. Jetzt sage ich erstmal Tür auf und herzlich willkommen, liebe Britta. Schön, dass du da bist bei Good Work.
Hallo Jule, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Fangen wir mal mit dem Thema an, mit dem wir hier immer anfangen, nämlich mit dem Tagesstart. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Heute bin ich relativ normal in den Tag gestartet. Ich
habe, herrliches Wort, was ist normal?
für mich normal ist, also ich bin niemand, der zum 5 AM Club gehört oder ähnliches, Gott, sondern ich schlafe sehr, sehr gerne aus. Also regulär fängt mein Tag so ab 7:30, 8 Uhr, also um 7:30 geht der Radiowecker an und dann wird bis 8 Uhr noch ein bisschen gesnoozt und schon mal das Weltgeschehen so ein bisschen beiläufig wahrgenommen. Ja, und dann wird aufgestanden, sich fit gemacht und dann gibt es einen Kaffee und ein Müsli. Und wenn ich's, das ist aber heute halt nicht passiert, ich versuche es immer noch zu integrieren, regelmäßig morgens so eine 10-minütige, 20-minütige Qigong-Session zu machen.
Also. So ein bisschen ist doch schon was da an Morgenritual, oder?
Ja, so gewisse, also das Qigong hätte ich gerne als Ritual, aber das kommt immer eher nur punktuell. Aber das klassische Morgenritual ist halt morgens in Ruhe in den Tag starten mit einem gesunden Müsli und einem Kaffee.
Ja, wunderbar. Und wann ist der erste Blick auf dein Handy? Ich frage aus Gründen.
Du fragst aus Gründen.
Du kannst jetzt die ehrliche Antwort und die gefakte und ich überlege dann, welche, ich gucke dann, welche was ist.
Mein Prinzip ist mittlerweile, muss ich aber auch immer noch dran kämpfen, eben nicht, nachdem ich aufstehe. Mein Telefon liegt schon noch neben mir, weil ich da immer Podcasts nachts zum Einschlafen höre, dass eben nicht der erste Blick drauf geht, so was passiert denn gerade auf LinkedIn, sondern dass ich eben erst meine Morgenroutine mache, in Ruhe quasi mit dem Tag aufwache und starte und dass das Digitale erst passiert, wenn ich mich dann so wahrscheinlich gegen 9 Uhr an den Schreibtisch setze und dann den Laptop aufmache und dann, dass es dann losgeht. Also es wird weniger digital mal zum Smartphone zu greifen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ich doch mal, weil ich weiß, ich habe einen Post auch geplant, der halt dann, während ich noch schlafe, live gegangen ist. Das ist halt das Schöne, dass man das ja auch terminieren kann und dass ich halt dann natürlich gucke, sind schon die ersten Kommentare reingeflogen und fange ich dann natürlich auch mit ein bisschen Community-Management an. Das ist aber dann sehr fatal, weil ich mache das dann halt wirklich intensiv und dann geht da doch mal schnell eine halbe Stunde im Schlafanzug schon drauf, bevor man halt dann richtig gestartet ist.
Ja. Also da habe ich mir, ich sag ja immer, ich mache mir mal einen Knoten ins Taschentuch, weil ich will noch gar nicht so tief reintauchen in die Hacks und Kram und Co. Aber terminierte Posts und so weiter, da hätte ich nämlich eine Frage an dich. Aber gut, wir das starten mal rein. Und ich frage mal auf einer Skala 0 bis 10, wie sehr nervt dich das, dass man dich fast nur noch mit dem Thema LinkedIn in Verbindung bringt? Also es ist ja Fluch und Segen unter Umständen zugleich. Würde mich mal interessieren, wie du selbst das siehst. Sagst du, ist doch super gut, eine 1A-lupenreine Positionierung, oder sagst du, Mann, echt, ich kann auch mehr als nur über LinkedIn reden. Wo geht dein Pendel hin?
Das Pendel geht schon stark darin, dass das genau die richtige Verknüpfung ist. Ich habe ja auch, mein Newsletter heißt irgendwas mit LinkedIn und ich will auch wahrgenommen werden, dass ich halt die LinkedIn-Expertin auf dem Gebiet bin und darüber steht natürlich meine Kommunikation und dass ich da natürlich Marketing und Sales-Expertise habe und da im B2B-Marketing die Menschen eben dann auf LinkedIn voranbringe. Diese Synapse, die soll sich natürlich einlaufen. Und so kriege ich halt dann auch jede Menge Empfehlungen. Aber was ich natürlich auch auf meinem Profil kommuniziere, damit es halt auch klar bleibt, wer der Mensch hinter der Britta, ja, hinter der LinkedIn-Britta ist, dass man schon sieht, dass ich mich auch für Politik interessiere und mich stark im Bereich Female Empowerment und auch Diversity und LGBTQAI+ Community engagiere und da auch kein Hehl draus mache und halt offen kommuniziere, dass ich mit einer Frau zusammenlebe und mich für die queere Community engagiere, sodass eben gewisse Nuancen von meiner Persönlichkeit da natürlich auch durchblitzen und ich natürlich nicht nur den lieben langen Tag dann über LinkedIn, auf LinkedIn spreche, sondern mich auch viel bei anderen Leuten, wenn es bei der Düsentechal um Menschenrechtsthemen geht, bei einem Michael Fritz, bei Viva Con Aqua auch um demokratische Themen, da bin ich halt dann auch gesellschaftspolitisch und nicht nur wirtschaftspolitisch unterwegs engagiert. Und engagiere mich da, genau. Oder die Nie wieder ist jetzt Bewegung, die mittlerweile auch, ich glaube, mittlerweile haben es über 40.000 Leute sind in dieser Gruppe, wo sich der Enrico Eberlein und andere wirklich sehr stark jetzt in dem letzten Jahr engagiert haben. Und LinkedIn ist halt eben nicht nur ein Marketing- und Kommunikationstool, sondern da findet halt auch das digitale Leben, die digitale Gesellschaft statt. Ja. Und da müssen wir halt auch aktiv sein und Flagge zeigen. Und da ich halt auch eine der Privilegierten bin, die halt wirklich eine sehr starke Sichtbarkeit auf LinkedIn haben, da hat man halt dann auch eine gewisse Verantwortung und sollte halt nicht nur die Scheuklappen aufsetzen und sagen, nein, ich mache hier nur Business und alles andere interessiert mich nicht. Denn es verbindet sich so viel miteinander.
Mhm. Naja, es ist ja sowieso ein bisschen strange, oder? Von dem privaten und dem professionellen Ich zu sprechen und das als so komplett getrennte Welten zu handhaben. Das mag an der einen oder anderen Stelle vielleicht manchmal notwendig sein, also wenn wir so mal rüber gucken zu den wirklich, wirklich Prominenten, also nicht Bubble-Phänomen, sondern Menschen, die man wirklich so als Person des öffentlichen Lebens bezeichnet, da kann ich das verstehen, wenn die wirklich da wie so zwei getrennte Kassen machen. Wenn wir ehrlich sind, alle anderen, da schwappt das Private, das Persönliche oder sagen wir mal das Persönliche ins Professionelle und andersrum. Das hast du hier schon getan. Gehen wir mal in die andere Richtung. Du gehst auf eine Party und ich könnte mir vorstellen, also es gibt ja so ein paar Berufsfelder, wenn du die besetzt und kommst auf eine Party, dann hast du auf einmal alle Aufmerksamkeit. Also ich sag mal was, Anwalt, Arzt, ja, wenn du irgendwie irgend sowas in der Richtung machst, dann bist du natürlich schon gern gesehener Gast und gern konsultierter Gesprächspartner, Gesprächspartnerin. Wie ist das bei dir? Also wenn du erzählst, weiß gar nicht, ob du es tust, in deinem privaten Leben, womit du dich beruflich beschäftigst, wirst du sofort überrannt. Also sowohl mit so Sachen wie, oh, die sozialen Medien, das ist doch alles blöd, oder auch mit wirklich, was soll ich denn machen? Was erlebst du da? Oder hältst du das so ein bisschen in deinem Berg im Privaten?
Nee, wenn ich gefragt werde, aber in meinem Freundeskreis ist das gar nicht so ein großes Thema. Die wissen auch Bescheid. Die wissen auch, dass ich irgendwie mal auf eine OMR-Bühne gehe und dann erzählen die stolz, oh, ich kenne jemanden, der irgendwie vor 5000 Leuten einen Vortrag hält, und geben manchmal auch so ein bisschen an, obwohl das halt ein totales Bubble-Phänomen ist. Und andere zucken halt mit der Schulter, und ich habe halt Freunde aus den unterschiedlichsten Bereichen, auch aus dem Handwerkerbereich, aus dem stationären Handel, und da spielt halt LinkedIn noch keine große Rolle oder eine sehr, sehr defizitäre Rolle. Da kommen dann nicht so staunt und oh, wie kann ich das denn machen, wie spannend ist das denn, sondern es wird dann einfach genickt, ah ja, okay, du hilfst Menschen quasi digitale Sichtbarkeit zu erzeugen, Geschäftsbeziehungen aufzubauen, mit den richtigen Menschen in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, beziehungsweise auch eine eigene Stimme in der beruflichen Karriere zu entwickeln. Dann fragen natürlich manche manchmal noch mal genauer nach, was man denn da dann so macht, wenn man dann auf so einer Veranstaltung ist und eine Keynote hält, oder wie das dann auf einer Bühne ist oder wie ich halt da meine Workshops mache. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle wie bei einem Anwalt oder bei einem Doktor direkt Bescheid wissen und irgendwie dann eine Diagnose oder so haben wollen oder ein direktes Problem haben, sondern
könnte ja sein. Also je nachdem, auf welche Party du gehst, kann dir das echt passieren. Aber gut, du hast deinen Freundes- und Bekanntenkreis weise gewählt, da ist das Ganze, bist du da entlastet. Wenn man jetzt sich mal wirklich auf LinkedIn begibt, und ich glaube, bis jetzt haben uns auch nur Menschen zugehört, die irgendwie zumindest einen Hauch von Interesse daran haben. Alle anderen werden gesagt haben, oh, das ist jetzt mal nicht so meine Good Work-Folge. Also wir sind wahrscheinlich jetzt mit Menschen zusammen, die sich irgendwie dafür interessieren, aber vielleicht nicht unbedingt zwingend damit perfekt auskennen. Wir reden ganz grob gesagt über das große Feld von Marketing. Da bist du gestartet. Du hast Medienwissenschaften, glaube ich, studiert, mhm, und bist doch ganz klassisch im B2B-Marketing erstmal losgelaufen. Also da war wahrscheinlich dieses Thema soziale Medien noch nicht das allererste, womit du dich beschäftigt hast, oder?
Ja, ich habe nach dem Studium, ich habe halt Medienwissenschaften und BWL Schwerpunkt B2B Marketing studiert und habe dann bei damals Galileo Press, dem heutigen Rheinwerk Verlag, die IT-Sparte vermarktet mit Büchern, und da war es halt ganz klassisches Marketing, Öffentlichkeitsarbeit mit Fachmagazinen, Media Budgets verantworten, Messekataloge und Bücherkataloge gestalten, also mehr Print- und Werbeanzeigen, also richtige Printanzeigen noch gescribbelt mit der Kreativabteilung, mit der Grafikabteilung, und ganz, ganz klassische PR-Arbeit gemacht. Und da hatte ich halt, es war 2004, als ich damit gestartet bin. Da gab es noch kein Twitter und nichts. Und das war eine sehr spannende Zeit. Aber es gab halt schon Amazon, und die Verlagsbranche war da gerade dabei, halt auf den Gedanken zu kommen, eben nicht nur den Buchhandel zu bedienen, sondern halt einen eigenen Online-Shop zu machen und quasi auf Amazon eben dann auch aktiv zu werden, wo man halt dann in so einem Spagat immer war. Wir können ja nicht den Buchhandel verprellen, die bisher immer unsere Bücher verkauft haben, und jetzt gehen wir aber digital und mit E-Books. Und da habe ich halt dann angefangen, halt die Social-Media-Präsenzen, also auf Facebook ging es dann los, wo man dann halt fälschlicherweise einfach mal eine Profilseite, eine Unternehmensseite gebaut hat, weil es eben noch keine Unternehmensseiten gab, weil es eben einfach nur ein Profilnetz, also ein persönliches, privates Netzwerk war. Und dann kam Twitter auf, dann hat man Twitter-Account, dann gab es Google Circles, die entstanden sind und wieder gegangen sind. Also ich habe quasi angefangen, on the job mich mit Social Media und Online-Marketing immer mehr zu entwickeln und zu verlieben. Und Xing war da noch eine ganz große Spielwiese und sehr, sehr erfolgreich fürs B2B-Marketing und auch fürs B2C-Marketing, für den Verkauf der Bücher, weil es damals eben noch die Gruppen gab und ich damals auch nur in Anführungszeichen halt durch den Verlag deutschsprachiges Marketing im Dachraum machen musste. Und nach 7 Jahren habe ich aber dann den Verlag verlassen, weil ich immer tiefer ins Online-Marketing und digitalen Marketing einsteigen wollte und quasi nicht mehr in Richtung Printanzeigen, klassisches Marketing nur noch agieren wollte und da den Fokus gesetzt habe. Und dann bin ich zu einem Startup gekommen, Pivik Pro, einen Analytics-Anbieter, der halt dann gegen Google Analytics anstinken musste. Das war 2006 und dann bin ich dahin hingewechselt. Und wir haben dann mit LinkedIn die ersten Erfahrungen gemacht und ich habe halt gemerkt, dadurch, dass ich da halt starkes internationales Networking betrieben habe mit vielen Analytics-Experten und angefangen habe, den Content auf der Plattform zu spielen, dass ich neben dem Unternehmensaccount halt meinen eigenen Account angefangen habe aufzubauen und ich in meinem persönlichen Profil 10 bis 20 Mal mehr Reichweite hatte und dann eben Kontakte perfekt aufgebaut habe. Und dann wurde mein Profil wichtiger als der Unternehmensseitenkanal.
Genau, und das ist ja was, was man heute einigermaßen sieht. Ich glaube, wir machen da mal so ein bisschen einen Cut und hauen dann noch mal so kurz rein, weil ich glaube, wir können uns so ein Bild davon machen, weil viele Menschen, wenn sie Marketing hören, assoziieren das ja, wenn sie nicht selbst in der Branche sind, so mit Abteilung schick und schön, ja, nach wie vor. Also das begegnet einem oder auch mit sehr strategischen Erwägungen, hört sich danach an. Bei dir grinst nochmal was anderes durch, nämlich so eine große Leidenschaft auch für Analytics, also wirklich die Dinge auf den Grund zu gehen, zu ergründen, Mechanismen zu erkennen. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man wirklich auch so kennziffern-getrieben vorgeht. Ist das etwas, was du schon früh für dich so als Leidenschaft entdeckt hast oder als ein großes Faszinosum zu sagen, ich will verstehen, wie sich Dinge zueinander verhalten und wie ich daran an den Schräubchen drehen kann?
Also die größte Leidenschaft bei mir, was man dann auch wahrscheinlich merkt, wenn man mit mir enger in Kontakt ist oder halt meinem Profil regelmäßig folgt, ist halt wirklich erstmal die Hauptaufgabe Kommunikation, Wissensvermittlung und mit Menschen in die Interaktion gehen und durch die Kommunikation halt dann viele Dinge ausprobieren, den Leuten einen Weg bieten, was halt funktioniert und was nicht und Learning on the job, während ich das ausprobiere und das halt auch veröffentliche, die Leute zu überzeugen, halt das auch selber zu machen und durch den Analytics-Background, den ich auch dankenswerterweise dann direkt in dem Startup erfahren habe und da wirklich tiefer einsteigen konnte und LinkedIn uns darüber hinaus eben auch sehr viele Daten an die Hand gibt, ob wir eben ins Blaue kommunizieren oder ob wir wirklich die richtigen Leute erreichen und wie viele Leute wir erreichen, ist das halt eine sehr dankbare Kombination, dass ich halt von LinkedIn selber direktes Feedback bekomme, ob das, was ich eben kommuniziere, funktioniert, ob das bei den Leuten ankommt und dann natürlich die menschliche Komponente mit dem Feedback, was ich natürlich dann aus meinem Netzwerk, aus der Community bekomme, dass eben Leute nicht nur einen Daumen hoch auf den Beitrag setzen, sondern dass man dann wirklich anfängt, richtig innerhalb des Beitrags in den Kommentarspalten miteinander zu diskutieren und dann auch 1:1 Nachrichten zu bekommen und dann natürlich die Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zu intensivieren und das Feedback zu bekommen, hey, oder auch mal von einem einfach nur eine Kontaktanfrage bekommen, hey, ich habe jetzt 2-3 coole Beiträge von dir gesehen, würde gerne mehr von dir erfahren, mehr lernen, oder wir haben jetzt gerade hier einen Bedarf, eben mehr in LinkedIn zu machen. Das sind die eigentlich die einzig wahren KPIs, halt, wenn ich halt bei den Menschen Wirkung erzeuge und ich sie auf meine Seite ziehen kann. Ja, oder genau. Halt auch Wirkung erzeuge, indem sie nicht mit mir zusammenarbeiten, sondern gerne meinen ganzen Content, mein Profil aufsaugen und für sich aber in ihrem Arbeitsleben trotzdem super profitieren und vorankommen und mir das irgendwann mal auf einer Veranstaltung, wenn ich sie treffe, widerspiegel. Mhm.
Ja. Gut, dann würde ich ganz gerne mit dir mal so ein bisschen das, was mal so Schritt für Schritt durchgehen. Du hast jetzt so, sind schon so zum Teil ganz schön tief eingestiegen. Es heißt oft, oder du sagst es ja selbst auch, es geht darum, auch eine Sichtbarkeit, eine digitale Sichtbarkeit aufzubauen. Mhm. Also mit will heißen, mit anderen Worten, du hilfst Menschen, Unternehmen, so wie ich verstehe, vor allen Dingen ja auch Unternehmen darin, dass sie wahrgenommen werden. Dazu gehört ja eine ganze Menge. Jetzt kann man sich ja mehrere Fragen stellen. Nämlich die erste Frage, die sich wahrscheinlich die meisten so stellen, ist es das Wichtigste, dass mich möglichst viele Menschen sehen, also sprich eine große Reichweite haben, dass ich sehr viele Follower habe, viele Kontakte habe, dass meine Beiträge eine große Anzahl an Menschen erreichen? Oder was würdest du sagen, ist so, wenn du von Sichtbarkeit sprichst, noch wichtiger? Geht es um die große Menge an Menschen, die man erreicht, oder um was geht es denn eigentlich?
Also für mich persönlich, und das versuche ich auch allen zu vermitteln, ist, das ist so ein Leitspruch, und zwar sagen wir immer ganz klar Impact statt Impressions. Mhm. Also Impact statt Reichweite, Wirkung statt Reichweite. Mhm. Klar ist es wichtig, und das ist der Riesenvorteil, dass wir auf LinkedIn die richtigen Leute erreichen können und davon auch sehr viele an der Zahl. Es ist aber eben entscheidend, dass wir nicht von jedem x-beliebigen gesehen werden. Also ich muss jetzt nicht einen viralen Hit, also ich sage auch immer lieber Kontinuität statt Viralität, also seid regelmäßig auf der Plattform, besprecht dort eure Themen, seid mit euren Themen, wozu ihr euch positionieren wollt, sichtbar. Und sorgt nicht dafür, das muss jetzt der eine super orchestrierte Beitrag sein, der von allen geliked und gemocht wird oder kommentiert wird. Weil da ist das Problem, ich kann natürlich diese Viralitätskarte ziehen. Dann werde ich aber meistens, muss ich meistens Themen spielen, die für mich und meine Positionierung und für meine berufliche Karriere eigentlich gar keine Rolle spielen. Wenn ich natürlich irgendwelche politischen Statements abgebe oder mich übers Gendern werde ich ganz, ganz schnell viral gefunden.
Wenn das mein Ziel ist. Und genau, kann ich mich auch mit den Folgen rumschlagen, ja?
Genau, wenn einem das Reichweitenziel, sondern einfach nur Fame des Fames willen, dann funktioniert's. Aber es ist enorm wichtig, ja, wir können digital sehr große Netzwerke aufbauen. Ich habe in den letzten 5 Jahren, wie gesagt, ich habe mit 270 Followern gestartet, bin jetzt bei 44.000 Followern. Mhm. Aber ich habe kontinuierlich fachlichen Content gepostet und nicht, weil ich irgendwelche viralen Tricks angewendet habe. Also persönlich kann ich auch sagen, ich habe bis heute noch nie einen Beitrag veröffentlicht, der über eine 100.000er Reichweite bekommen hat.
Okay. Und also das mal hier mal kurz, wir lassen das mal kurz so stehen, ja? Also dass die Leute auch, weil das wäre nämlich meine nächste Frage. Also ich glaube, ich versuche immer mal so ein bisschen mir den Kopf der Menschen aufzusetzen, die vielleicht noch nicht so im Vokabular drin sind. Also Impression ist ja so eine errechnete Größe.
Da muss ich gleich nochmal einwenden.
Ah, siehst du? Genau. Ich muss ja nicht hier schlau sprechen. Mach du das. Nee,
dafür hast du mich ja dabei. Impression oder Impressions dann auf Englisch ist quasi eine Einblendung meines Beitrags, dass die von irgendeiner Person einer Person im Newsfeed angezeigt worden sind oder die Leute auf meinem Profil genau diesen Beitrag aufgerufen haben. Und dann wird eine Impression ausgelöst, die ist wirklich nicht hochgerechnet, sondern das ist tatsächlich gemessen. Von LinkedIn und wird ausgegeben. Es ist aber nicht so, dass wenn ich jetzt 100.000 Impressionen habe, dass das auch gleichzeitig 100.000 unterschiedliche Menschen gesehen haben. Wenn ich einen Beitrag veröffentliche und 20 Leute haben das kommentiert und ich gehe immer wieder mal auf meinen Beitrag und agiere damit. Auch ich selber, meine eigenen Impressionen werden da auch gemessen. Immer wenn ich wieder auf meinen Beitrag komme, um mit den Leuten zu sprechen, wird eben wieder eine neue Impression ausgelöst und manche Leute diskutieren eben mit mir und erzeugen diese Impression auch. Und dann haben wir aber das Schöne, dass wir in den Beitragsanalysen zu jedem Beitrag sehen wir eben mit Klick auf die Impressionen auch noch weitere Elemente, wie viele Leute das geklickt haben, geliked haben, Kommentare oder geteilte Beiträge das aktiviert haben. Und da gibt es jetzt eine schöne Metrik, die mir nämlich dann neben den Impressionen auch anzeigt, wie viele Menschen, wie viel erreichte Mitglieder, heißt das im Deutschen, hat diesen Beitrag tatsächlich gesehen. Und da muss man halt, genau, also diese Zahl ist etwas hochgerechnet. Und da muss man halt auch aufpassen, das heißt nicht, wenn ich jetzt 100.000 Impressionen habe und 30.000 Mitglieder haben das gesehen, kann ich nicht sagen, die haben den alle von A bis Z gelesen und damit interagiert, diese 30.000 Menschen hatten die Chance, den mehr oder weniger wahrzunehmen und manche Leute verweilen eben da drauf oder geben dann eben einen Like oder einen Kommentar ab und andere scrollen einfach weiter, aber dadurch, dass der eben einmal kurz, dass sie da kurz einmal innegehalten haben, wird diese Impression halt dann auch ausgelöst und auch werden sie identifiziert, dass sie mit diesem Beitrag hätten interagieren können.
Mhm. Und du hast das Wort eben schon ein paar Mal verwandt und wir führen das schnell im Mund. Ab wann rechnet man oder spricht man von einem viralen Beitrag? Also ist das eine feste Größe oder ist das relativ zu zur Anzahl deiner eigenen Mitglieder, Follower, die du hast oder Kontakte oder Follower? Wann würdest du von einem viralen Beitrag reden? Weil du sagtest ja, glaube ich, ich habe noch nie in dem Sinne ein viral oder nicht über 100.000. Gibt es da so eine Größe?
Genau, also so eine, also wenn ich, einmal hast du recht, man sollte das immer relativ zu seiner Followerzahl ziehen. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie 200 Kontakte habe und mein Beitrag bekommt plötzlich eine Reichweite von 10.000 oder 20.000 Impressionen, dann ist das viral. Also wenn ich wirklich eine 20-fache Sichtbarkeit weit über mein potenzielles Netzwerk, was ich mir bisher angesammelt habe, hinaus erreicht habe, dann hat das eine gewisse Viralität. Und von so einer Influencer-Viralität spricht man halt davon, wenn die Beiträge wirklich mindestens sechsstellig sind und man halt über 100.000 Impressionen bekommt und eine sehr, sehr starke Reichweite dadurch erzielt.
Was ist ein Influencer? Also jetzt technisch gesehen, weil auch der Begriff wird ja sehr, sehr schnell geführt. Ist das auch wieder gekoppelt? Weil ich sehe jetzt auch sowas wie, ich bin Amtsfluencer oder Amtfluencer. Amtfluencer, genau, also dass auch Menschen sich selbst das zuschreiben, kann ich einfach, ich meine, mich wird jetzt niemand irgendwie zu Regress führen, wenn ich sage, ich bin Influencerin oder ich bin Influencer. Aber gibt es sowas wie Erkennungszeichen oder ist das auch wieder gekoppelt an deiner Community, die größert oder einfach schlicht und ergreifend an deinen Tätigkeiten, an deinem Selbstverständnis, wie du vorangehst, womit du vielleicht auch dein Geld verdienst?
Zum einen ein klassischer Influencer.
Also der LinkedIn jetzt, LinkedIn-Influencer. Genau, wir reden nicht von Instagram oder so, sondern schon auf der Plattform, ja.
Okay, dann kann man nämlich subsumieren. Genau, bei Instagram haben wir eben die großen Influencer, die auf Reichweite gehen und dann eher Produktwerbung machen und aufgrund ihrer Celebrity quasi eine gewisse Markenwahrnehmung erzielen sollen und quasi, dass die Marken diesen Influencer einkaufen, um genau in diese Zielgruppe irgendwie vorzudringen. Ich nenne es auf LinkedIn auch immer lieber Business-Influencer, beziehungsweise der zweite Part Corporate Influencer ist dann auch nochmal ein spezieller Part. Aber bei Business Influencern geht es darum, dass ich wirklich Geschäftsleute, die sich halt auf LinkedIn stark positioniert haben, schon eine große Community haben. Also ich würde sagen, ab 20.000 Followern aufwärts und eine klare Positionierung in ihrem in ihrer Branche haben, dass die eben Einflussnehmer sind und dass die Leute dann auch zugänglich sind für andere Unternehmen, mit denen halt dann Business Influencing Kooperation zu machen. Der große Unterschied zu den eigentlichen Influencern auf Instagram oder TikTok ist aber, dass eben die Business Influencer, die haben ihren regulären Hauptjob und das Business Influencing, um dann vielleicht noch mit anderen Marken zusammenzuarbeiten, um der Marke quasi eine Position auf dem eigenen Account zu geben, ist dann immer ein Add-on und wird dann häufig genutzt, wenn man wirklich einen sehr starken Bezug zu dem Unternehmen hat. Also da möchte sich auch niemand sein eigentliches Geschäft irgendwie kaputt machen, nur um dann hinterher als Influencer wahrgenommen zu werden, weil er für ein Unternehmen Werbung gemacht hat, um mal eben noch ein paar tausend Euro nebenbei zu verdienen, sondern da wird schon ganz klar selektiert, mit wem man da zusammenarbeitet und wie die Kooperationen dann gestaltet werden.
Okay, also auch nochmal ganz spannend hier. Also das ist quasi keine Funktion in dem Sinne allein. Also es gibt ja ein paar hauptamtliche Corporate Influencer, die quasi sonst nichts anderes machen. Aber im Wesentlichen, sagst du, ist das wie eine Funktion zusätzlich, dass Menschen sich einen Expertenstatus in ihrem Job, in ihrem originären Job aufgebaut haben und deswegen eine gewisse Meinungsführerschaft haben.
Genau, ich glaub, und dann die Abgrenzung nochmal zu den Corporate Influencern, weil ich das ja noch nicht ausgeführt habe. Ein klassischer Corporate Influencer hat das quasi auch Add-on. Die werden quasi von den Unternehmen begleitet und ausgebildet, über ihre Arbeit auf LinkedIn zu sprechen. Also es ist essentiell wichtig. Ich werde eben nicht angestellt und bekomme einen Arbeitsvertrag so, du bist jetzt ab sofort für unser Unternehmen Corporate Influencer und du machst nichts anderes mehr. Sondern die DATEV zum Beispiel hat ein großes BotschafterInnen-Programm mit über 300 Botschaftern, die halt dann im Vertrieb tätig sind, im Marketing, in der Kommunikation. Und die machen verkaufen ihre Steuerberatungssoftware und beraten die Kunden und erzählen aber von ihrem Arbeitsleben, wo sie gerade aktiv sind oder was es eben gerade Neuerungen jetzt mit der E-Rechnung zum Beispiel, was dann eingeführt wurde. Die zeigen eben Gesicht und sind dann die Ansprechpartner der Unternehmen. Deswegen ist Corporate Influencing ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber auch enorm wichtig. Das machen die Mitarbeitenden freiwillig. Die werden nicht als PR-Maschine oder Marketing-Maschine jetzt nach vorne geholt. Denen werden auch nicht die Beiträge selber vorgeschrieben oder denen wird auch nicht gesagt, hier hast du den Post und bitte veröffentlicht das mal. Sondern jeder agiert da autark und freiwillig und zeigt seine eigene Persönlichkeit und Stimme im Unternehmenskontext und transportiert, ist als Markenbotschafter quasi fürs Unternehmen unterwegs und sorgt eben dafür dann, dass sie genau in ihre Nischenzielgruppe, wo Marketing und Recruiting selber nie reinkommen könnte, dass sie eben mit ihrem Netzwerk dann das Unternehmen optimal repräsentieren und eben dann auch direkt als Ansprechpartner fungieren können und sofort mit Interessenten, die Bedarf bekunden, in Aktion treten können. Oder Corporate Influencer werden jetzt auch sehr stark im Employer Branding eingesetzt, damit die Leute einen Einblick in die Unternehmenskultur und die Kommunikation bekommen, dass wenn halt vakante Stellen genau in diesen Bereichen frei sind, dass die Corporate Influencer auch darüber sprechen und die Leute von außen direkt ein Bild dafür mitbekommen, mit wem sie denn dann zukünftig zusammenarbeiten würden und wie die Arbeit eben auch dort im Unternehmen dann aussieht.
Und das ist ja auch ein Bereich oder ein ganz wichtiger Drang der Säule deiner persönlichen Geschäftsaktivität, dass du Unternehmen unterstützt darin, solche Programme aufzubauen. Und jetzt muss man mal sagen, es gibt ja auch vereinzelt wirklich dieses Phänomen, wo du sagst, das ist eigentlich nicht die Idee vom Corporate Influencertum, wo Menschen das hauptberuflich quasi machen. Also da geht's ja, wir brauchen jetzt auch keine Namen nennen, aber wir sehen Beispiele immer mal wieder, wo sich ja auch vielleicht der ein die andere fragt, was hat denn das Unternehmen davon, wenn das jetzt quasi in seinen Angestelltenreihen eine Person so zum Star sich etablieren lässt, weil das sind ja zum Teil dann wirklich Stars, ja. Die werden dann zum Teil auch wirklich hochbezahlt, hochdekoriert, auf Bühnen treten die auf, weil wenn die dann das Unternehmen verlassen, ne, dann geht dieser ganze Fame und Glamour geht mit der Person weg. Da hat dann, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Adidas oder die Deutsche Lufthansa oder wer auch immer, die große Brand, nichts mehr von. Wie stehst du dazu? Also wenn wirklich Unternehmen jetzt nicht so, wie du es eben geschildert hast, dass also ein großes Netz an Botschaftern da ist, die also einen echten Job haben, aber auch gleichzeitig darüber berichten, sondern wenn jemand wirklich mit dem primären Gedanke eingestellt wird, nichts anderes zu tun, als das Unternehmen in seiner markeninneren Employer Branding nach außen zu vertreten. Wie stehst du dazu?
Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite kann man natürlich so eine Leuchtturmstrategie fahren.
Wäre es ja.
Um da die Person halt dann zu pushen und dann natürlich salonfähig zu machen. Aber die Gefährlichkeit, das, was du sagst, ist natürlich dann immer im Raum. Wir haben mittlerweile keine Kaminkarrieren mehr, wo die Leute 20, 30 Jahre safe quasi im Unternehmen bleiben und das Unternehmen repräsentieren und dort zur Verfügung stehen. Und das Risiko ist dann immens. Das hat man auch zum Beispiel in der Vergangenheit beim Sascha Pallenberg mit Mercedes, der begeistert.
Genau, das ist ein Beispiel, ja,
begeistert,
wo das so eine Grenze ist.
Geheiert wurde, der aber vorher halt Content-Creator war, Blogger war und medial da natürlich und in der Tech-Szene sehr bekannt. Wo Mercedes halt die Unternehmenskommunikation nochmal auf breitere oder auf einen anderen Fuß stellen wollte und Sascha Pallenberg da quasi dann auch unterwegs und aktiv war. Und nach wenigen Jahren haben aber beide gemerkt, so dass es halt nicht das Arbeiten ist, was sich Sascha Pallenberg vorstellt. Die sind im Guten gegangen, er redet immer noch super über Mercedes. Aber dann ist halt die Schwierigkeit, wenn ich so eine Monostrategie fahre, ist dahinter natürlich sehr schnell einfach ein schwarzes Loch und es passiert nichts mehr. Deswegen bin ich halt eine Verfechterin, dass man Corporate Influencing wirklich komplett in die Unternehmenskultur und in die, also jedem Mitarbeitenden, der selber motiviert ist, der selber merkt, dass es einem die eigene Karriere Türen und Toren öffnet, dass man da eben Trainingsprogramme und Begleitung anbietet. Da wird mit Sicherheit immer passieren, dass da einzelne Corporate Influencer dann deutlich sichtbarer werden als andere. Aber wenn eben dann mal ein Wechsel stattfindet, hat man eben dann nicht so ein großes Loch und die Leere und man muss wieder anfangen, bei Null quasi anzufangen, sondern hat eben dann die Möglichkeit, andere Leute mehr wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und so durch die eigene Leuchtturmstrategie wird man halt dann sehr, sehr abhängig von diesen großen Accounts.
Von einzelnen Personen.
Und die Person.
Also an der Stelle auch nochmal Hörempfehlung. Der Sascha Pallenberg war hier auch schon zu Gast. Das war auch ein tolles Gespräch. Übrigens lernt man auch noch ein bisschen was über die taiwanesische Kultur, was auch sehr spannend ist. Dort lebt er nämlich seit vielen Jahren. Das heißt also, dein Plädoyer ging da ganz klar zu sagen, Leute, holt euch das ins Haus, also verteilt das auf mehrere Köpfe. Am Idealfall ist das etwas eine Haltung, die ganz viele, um nicht zu sagen fast alle, in der Kultur auch irgendwie mitrepräsentieren. Und dafür trittst du an, dass das auch wirklich gelebt wird in den Unternehmen. Was würdest du denn sagen? Also ist es so, dass immer mehr Menschen oder sagen wir an der Stelle ja Organisationen auch den Mehrwert erkennen? Ist das etwas, eine Kultur, dass sich die Unternehmen insgesamt öffnen? Oder sagst du, ganz ehrlich, von oben drauf geguckt, es ist schon noch eine kleine Party. Die meisten, ich sage ja immer die Schraubenhubers und KKG dieser Welt, die sind da noch weit weg. Was würdest du sagen? Wo stehen wir da so?
Also wir sind in Deutschland nicht mehr in den Kinderschuhen, weil dank Klaus Eck oder auch einer Dr. Kerstin Hoffmann, die auch schon vor über 10 Jahren quasi das Corporate Influencing, wo es noch gar nicht Corporate Influencing hieß, sondern eher Markenbotschafter, dass sie das schon salonfähig gemacht haben und dass es nicht mehr in den Kinderschuhen steckt, merkt man, es gibt eine sogenannte Corporate Influencer Club-Gruppe auf LinkedIn. Mhm. Und die hat im letzten Jahr über die Zehntausender Mitglieder Schallmauer quasi durchbrochen. Ich habe noch einen ganz alten Screenshot, der immer mal in meinen Präsentationen nochmal auftaucht. Da war diese Gruppe, das waren wirklich eine Exotengruppe, 270 Mitglieder drin von den ersten Corporate Influencing Verantwortlichen. Also da sind viele Leute eben Teil jetzt dieser Gruppe, die eben selber solche Programme in Unternehmen etablieren, auf der Unternehmensseite. Dann natürlich Berater, Trainer wie ich oder der Klaus Eck, die sich da mit ihrem Wissen engagieren. Und gleichzeitig sind da eben jetzt ganz viele Corporate Influencer. Du hast eben auch das Stichwort Amtfluencer genannt. Mhm. Also die Stadt München hat zum Beispiel ein kleines eigenes Corporate Influencer-Programm, wo sich halt dann so Sachen abspalten wie: Wir sind jetzt die Influencer, mhm. Um halt das verstaubte Behördendenken aus den Köpfen der Leute zu kennen. Oder die Annika Schillack von der Bochumer Wirtschaftsförderung, die haben sich Bofluencer getauft, weil die halt Bochum, also Unternehmen in Bochum fördern und da die Mitarbeiter aktiv sind. Und man merkt immer mehr, also große Unternehmen, denen wird es immer mehr bewusst, dass mittlerweile die Mitte, also quasi, dass wir nicht erstmal kundenzentriert arbeiten müssen, sondern wir müssen erstmal mitarbeitendenzentriert arbeiten. Mhm. Der Mitarbeitende steht im Mittelpunkt und der ist quasi auch das Kernasset, was ich nach außen tragen kann, weil ohne unsere Mitarbeitenden steht und fällt alles. Und wenn ich natürlich dann noch meine Mitarbeiter mobilisiert sind, weil sie motiviert sind und ihren Job eben gerne machen und gerne über ihren Job sprechen, wenn wir das halt schaffen, das digital in die Kanäle zu bringen, in deren Netzwerke, hilft uns das natürlich ungemein, um einmal als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und gleichzeitig natürlich in Richtung Kundensegment, Kundenmarkt halt dann auch besser wahrgenommen zu werden. Im Mittelstand merkt man, ist jetzt auch gerade viel Bewegung, dadurch, dass halt in den letzten, vor 2 Jahren eben Xing sich ja auch entschieden hat, eben sämtliche B2B-Funktionen, sprich Fachgruppen, Eventmanagement, Events platt zu machen, gehen immer mehr Mittelständler halt jetzt auch in den Dachraum, in dem Dachraum auf LinkedIn. Denn der Dachraum unten ist neben Großbritannien der am schnell wachsende Raum oder Markt im LinkedIn-Universum. Und da merkt man, dass die jetzt quasi die ersten Schritte gemacht haben, überhaupt auf LinkedIn aktiv zu sein. Und da wird es immer bewusster, dass es eben nicht nur für große Konzerne mit über 1000 Mitarbeitenden relevant ist, so ein Corporate-Influencer-Programm anzubieten, sondern dass sogar auch kleine Agenturen oder halt Mittelständler, also besser ist, 2 Mitarbeiter von meinen 10 Mitarbeitenden reden öffentlich positiv über ihre Arbeit. Das ist besser als nichts. Dann sind schon mal 20% aller Mitarbeitenden. Und das ist super hilfreich. Aber die Professionalisierung, wie man es eben angeht, dass man halt dediziert auch Ressourcen frei schaufeln muss, dass man halt eben nicht, ich buche mir jetzt mal eben die Britta oder eine Agentur und die ziehen jetzt mit uns das Corporate Influencer Programm auf und steuern das extern. Es muss halt immer von innen heraus passieren. Also eine gute Kombination meistens aus Marketing und Personalbereich, dass die Mitarbeitenden quasi das als langfristiges oder dauerhaftes Projekt gemeinsam begleiten, weil so ein Corporate Influencing, dadurch, dass ich mich traue, in die Sichtbarkeit zu gehen, hat immer auch was mit Persönlichkeitsentwicklung und Karriereentwicklung zu tun. Und wichtig ist, dass man das den Mitarbeitenden anbietet, eben um selber auf der Plattform zu lernen, die richtigen Kontakte zu knüpfen, für sich persönlich erfolgreich zu werden. Und dann wird eben das Unternehmen gleichzeitig, weil man es Huckepack nimmt, auch erfolgreich.
Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also dass da diese Wirkkraft, die in so einer Plattform drinsteckt, sich noch gar nicht in alle Unternehmen so weitergetragen hat. Also die Erkenntnis dazu, was man damit alles anschaffen oder voranschaffen kann, voranbringen kann. Was würdest du sagen, gibt es vielleicht auch so Branchen, wo du sagst, verdammte Axt, die müssten jetzt aber wirklich mal auf den Zug aufspringen, wo du sagst, das sind so ganze Branchen, die noch überhaupt nicht im größeren Maßstab aktiv sind, auf ja eben auf LinkedIn? Oder würdest du sagen, ach nee, das kann man jetzt nicht so branchenmäßig festmachen?
Doch, man sieht schon, dass halt große industrielle Branchen da noch Nachschub brauchen, die häufig zum Beispiel die Logistikbranche oder auch im Maschinenbau, je nachdem, welche Maschinen da produziert werden, da passiert immer noch sehr, sehr viel über Messe und Empfehlungen
so
und
quasi
nicht non-digitales Netzwerk oder der eine Geschäftsführer kennt den und da, was aber auch daran liegt, ich habe auch in diesem Bereich, wenn ich dann halt mit dem Vertrieb aus den Unternehmen zusammenarbeite, es nennt sich dann halt Social Selling Programme, wo es eben wirklich darauf geht, Geschäftsbeziehungen, Kundenkontakte aufzubauen. Die haben halt die große Herausforderung, dass halt auch deren Kunden noch nicht wirklich ready auf LinkedIn sind und man da natürlich nicht so den riesen Pool hat, wie wenn ich jetzt natürlich Personal-Software-Anbieter bin, der irgendwelche Recruiting-Dienstleistungen verkauft und da Software anbietet. Da finde ich natürlich auf LinkedIn wie Sand am Meer die Leute, sondern da muss man auch das, wie wir am Anfang des Gesprächs auch gesagt haben, die Wirksamkeit bei den richtigen Leuten ist entscheidend und eben nicht die Viralität. Es bringt mir halt nicht, wenn ich branchenübergreifend einen viralen Beitrag mache, aber halt meine eigentliche Zielgruppe da noch nicht richtig finden kann und binden kann. Aber es ist dann enorm wichtig, um auf die Logistikbranche oder auf den Maschinenbau zurückzukommen, dass sie anfangen, ihre eigene Präsenz aufzubauen, wo jetzt nach und nach die Kunden auch reinwachsen, nachwachsen, um dann eben vor Ort schon direkt identifizierbar und dann ein gutes Standing zu haben. Und die wenigen, die da quasi noch pionierhaft oder so als Second Mover unterwegs sind, die eben schon gemerkt haben, dass man digitale Geschäftsbeziehungen über LinkedIn gut aufbauen kann, dass man sich die stark in sein Netzwerk holt.
Und an der Stelle ist es wieder Zeit, auf unseren heutigen Werbepartner hinzuweisen, die R&V Versicherung. Das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert und das spürt man, wenn man das Unternehmen nur betritt, wenn man mit Menschen in den Austausch tritt, die dort beschäftigt sind. Denn Unternehmenskultur ist dort nicht nur etwas, was auf Kaffeetassen steht oder an Wänden steht, sondern wirklich gelebt wird. Aktuell sind knapp 17.000 Mitarbeitende beschäftigt bei der R&V-Versicherung und aus Sicht des Unternehmens können das noch gerne ein paar mehr Menschen werden. Denn es sind einige Stellen vakant in dem Unternehmen, unter anderem auch noch ein paar Ausbildungsplätze. Also schaut euch gerne rum, wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer neuen oder einer ersten Arbeitsstelle seid. Und ja, was kann man sagen über R&V als Arbeitgeber? Da winken eine ganze Reihe an Rahmenbedingungen, die euch das Arbeiten bestimmt sehr angenehm gestalten. So habt ihr dort natürlich die Möglichkeit, flexibel auch von zu Hause zu arbeiten. Es gibt 14 Monatsgehälter und es gibt ein Jobticket, die Möglichkeit, Jobrad zu nutzen, ganz viele verschiedene Angebote zur persönlichen, beruflichen Weiterbildung, also rundum ein ganzer bunter Blumenstrauß. Wenn das spannend klingt für euch, schaut euch gerne um auf jobs.ruv.de. Der Hinweis steht auch nochmal in den Shownotes. Heute wünsche ich euch viel Erfolg und wer weiß, vielleicht seid ihr schon bald Mitarbeitender, Mitarbeitende der R&V. Ich glaube, wir gehen jetzt mal kurz rein, was man denn ganz konkret tun kann, weil das interessiert bestimmt Menschen. Und fangen wir vielleicht mal mit etwas leicht Frustrierendem an. Viele Menschen, ich lese ja das auch sehr intensiv auf LinkedIn, ich tummel mich ja da auch recht intensiv, beschweren sich darüber. Die Reichweite bricht ein. Also das heißt, dieses Thema, was du eingangs sagtest, Impact statt Impression, nur wenn ich so gar keine Impression habe, also wenn quasi mein Beitrag, verwende jetzt mal den Terminus technicus, nicht ausgespielt wird, ist das natürlich frustrant. Ich produziere Beiträge und die werden nicht ausgespielt. Ist das so wirklich oder täuschen sich die Menschen, wenn sie sagen, die Reichweiten gehen zurück? Was passiert denn da gerade wirklich aktuell auf der Plattform?
Also wenn ich viele Jahre wie ich jetzt auf der Plattform bin, kann ich definitiv sagen, ja, die Reichweiten gehen für jeden einzelnen Beitrag, sind stark zurückgegangen. Damals war es aber so, dass eben nur diese Impressionen ausgewiesen worden sind und man nicht gesehen hat, ob da wirklich tatsächlich auch Menschen dahinter Köpfe, gestanden Menschen, sind oder ja. ob es einfach nur blind ausgespielt wurde. Mhm. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei dem Videofeed, der auch jetzt gerade wieder abgeschaltet wurde, gesehen. Da hat LinkedIn eben mit ganz viel Reichweite gelockt und hat quasi den Algorithmus scheinbar für den Videofeed so gepolt, dass unsere Videos fast weltweit ausgespielt worden sind und wir horrende Impressionen bekommen haben. Aber hinterher kam nichts bei rum. Ich habe dadurch kein neues Netzwerk gefunden, keine guten neuen Gespräche initiiert oder geschweige denn, dass über das Thema mit mir intensiv diskutiert wurde, wo man halt dann erkannt hat, ja, es gab früher deutlich mehr Reichweite, aber jetzt ist es so, dass die Beiträge eben nicht mehr so stark davon abhängig sind, ob viele Leute am Anfang schnell liken oder kommentieren. Das ist quasi ein bisschen entkoppelt worden. Aber wenn ich merke, ich bekomme Feedback auf diese Beiträge, dann gibt es eben, früher war es immer so, dass innerhalb von einem Tag ging der Beitrag dann durch die Decke. Ich habe sehr viel Reichweite bekommen und die nächsten 2-3 Tage passierte dann nichts mehr. Dann war es wirklich Abfall, beziehungsweise war sofort flat, weil ich dann wieder einen neuen Beitrag nach 3-4 Tagen veröffentlicht habe, wo dann die ganze Aufmerksamkeit da wieder drauf ging. Mhm. Früher hätte ich auch gesagt, es reicht locker aus, weil es eben immer so Peaks gab, dass ich einmal die Woche einen Beitrag veröffentliche. Heutzutage würde ich sagen, ist es schon gut, dass man 2-3 verschiedene Beiträge im Laufe der Woche veröffentlicht, weil wenn ich großes Engagement bekomme, die Leute kommentieren auch und ich steige da auch in die Kommentare ein und LinkedIn merkt, da ist quasi so ein bisschen Anschubkommunikation hat stattgefunden, lassen die das auch deutlich länger, bis zu 3-4 Wochen lassen die meinen Beitrag wirklich auf der Plattform zirkulieren, dass immer wieder Teile meines Netzwerks dieser Beitrag ausgespielt wird und dann auch über mein Netzwerk hinaus. Das heißt, die Reichweiten-Peaks sind nicht mehr so krass und man ist nicht immer nur auf einen einzelnen Beitrag, der gerade der aktuellste ist, fokussiert, sondern die Summe macht hinterher die Reichweite. Deswegen habe ich jetzt auch in den letzten 3 Monaten mal meine Reichweiten verglichen. Und insgesamt, weil ich natürlich etwas mehr Beiträge veröffentlicht habe, die aber halt auch deutlich länger brauchen, um eben von Menschen gesehen zu werden, hat sich aber insgesamt, wenn man die Gesamtreichweite aller Beiträge halt dann summiert, und das kann man sehr schön in diesen LinkedIn Analytics im Bereich Impressionen sich anschauen, dass es doch dann eigentlich eher steigt, als dass es abnimmt.
Was beeinflusst das noch, diese Reichweite? Also du hast jetzt gesagt, klar, die Reaktion, das bedingt sich ja aber ein bisschen miteinander davon, bedingt sich ja gegenseitig. Es gibt ja auch Dinge, Metriken oder Kennzahlen, die wir von außen gar nicht so wahrnehmen können. Also die aber trotzdem einen großen Einfluss darauf haben, ob ein Beitrag eben sehr stark verbreitet wird oder nicht. Also ich witzel ja auch manchmal, ich glaube, niemand versteht den Algorithmus, nicht mal LinkedIn selbst, aber das ist ein bisschen gelästert.
Das ist noch niemals ein Witz, das ist tatsächlich so, weil LinkedIn auch teilweise Vorschläge unter meinen Beiträgen macht. So, Britta, du hast jetzt hier einen Kommentar abgegeben, mach daraus doch bitte einen Beitrag und teil das, was halt, wenn man sich die Daten danach anschaut, wenn man eben einen Beitrag mit einem eigenen Kommentar wieder zu einem eigenen Beitrag verfasst, dann geht der Algorithmus in die Knie. Deswegen mein Tipp immer, wenn man was dazu zu sagen hat zu dem Thema, den substanziellen Kommentar immer unter den Originalbeitrag von dem Autor oder der Autorin setzen und dann den Beitrag direkt teilen. Also es gibt mittlerweile zwei Teilen-Funktionen. Einmal das direkte Teilen und einmal nur das Teilen mit einem eigenen Kommentar, was wieder einen neuen Beitrag entstehen lässt. Und der geht wirklich unter. Also das sollte man lassen. Deswegen immer die Diskussion beim Hauptautor, bei der Hauptautorin stehen lassen und dann diesen Beitrag einfach nochmal pushen in sein Netzwerk durch die Direktteilen-Funktion. Das gibt eben dem Original nochmal Sichtbarkeit. Mhm. Aber dadurch, dass ich das pushe für mein Netzwerk, steht mein Kommentar auch dann ganz oben als relevantester Beitrag. Weil LinkedIn nach Relevanz ja immer erst sortiert und nicht die neuesten Beiträge stehen oben, sondern die halt dann auch vielleicht die meisten Likes bekommen haben. Mhm. Aber wenn da halt kein Beitrag ist, der Pip Klöckner, kann das immer sehr, sehr gut. Wenn der bei anderen Leuten kommentiert, hat er teilweise mehr Likes unter seinem Kommentar, als der Originalbeitrag überhaupt bekommen hat.
Ist mir auch schon. Ich hatte hier bei Sabine Rathmann einen Kommentar gemacht, die hatte wirklich einen ganz krass viralen Beitrag und ich glaube, der hatte mein Kommentar 300 Likes, also mehr als so mein, weil ich den nochmal so ein bisschen gestitcht habe. Ja. Aber bleiben wir ruhig mal da dran. Also das heißt, die Teilenfunktion auch smart nutzen, so wie du es beschrieben hast. Also hier werden wir wieder mit Stift und Zettel raus, liebe Hörerinnen und Hörer, mitschreiben.
Unbedingt.
Dann, es gibt ja, ich hatte mir hier das nochmal aufgeschrieben, den Algorithmus aufwärmen, weil ganz am Anfang hast du gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, einen Beitrag auch zu planen, also zu sagen, ich formuliere den heute, mache den schick und schön und dann geht der aber erst geplant in 2 Tagen live. Ich habe noch so in Erinnerung, dass es sinnvoll ist, vorher schon ein bisschen auf der Plattform sich zu bewegen, ein Stück weit den in Anführungszeichen Algorithmus aufzuwärmen. Ist das immer noch so oder ist das Käse?
Das ist tatsächlich so. Also man kann seinen eigenen Beitrag natürlich noch ein bisschen von der Verbreitung unterstützen. Je nachdem, mit wem ich dann aus meinem Netzwerk interagiere und bei den Leuten einen Kommentar schreibe oder denen mal eine Nachricht schicke oder deren Profile besuche und wir sind dann schon direkt miteinander vernetzt und dann geht mein Beitrag live. LinkedIn misst natürlich, mit welchen Personen habe ich zuletzt viel interagiert, wo war ich drauf, bei welchen Beiträgen habe ich mitgemacht und dann das engste Netzwerk, mit denen ich zuletzt interagiert habe, da ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass das bei den Leuten halt dann auch präferiert ausgespielt wird. Genau, deswegen grundsätzlich LinkedIn möchte natürlich, dass wir so viel Zeit wie möglich auf dieser Plattform verbringen, dass wir zu den Themen, von denen wir Ahnung haben oder wo wir uns auch aufschlauen möchten, dass wir das auf der Plattform diskutieren. Deswegen als weiterer Tipp für den Notizzettel sollte man möglichst vermeiden, eben Links in die Beiträge nicht einzubauen. Wenn ich jetzt natürlich unseren Podcast promote, dann möchte ich, dass die Leute da hingehen oder ich halte sie für so intelligent, dass sie beim Podcast ihrer Wahl Good Work hoffentlich dann eingeben und dann zu ihrem Abonnement hoffentlich dann auch springen können.
Abonnement 5 Sterne und Rezession, bitteschön.
Genau.
Danke.
Alles mitnehmen, genau. Wir machen mal kurz eine kleine Promo. Also wenn ich weiß, die Leute finden da schnell durch eine Google-Suche selber hin oder haben mich präsent, dann lieber sparsam mit Links umgehen.
Auch wenn in den Kommentaren, weil das mache ich zum Beispiel immer. Ich packe es immer in einen Kommentar.
Ja, ich finde es persönlich halt furchtbar, weil du willst ja auch eine Diskussion anfeuern und bei dir ist ja auch immer viel los unter den Beiträgen.
Ja, das stimmt.
Und der LinkedIn hat leider die Kommentar-Pinnen-Funktion, die hatten sie ganz kurz mal für ein paar Monate, haben sie leider wieder angeblich wegen Nichtnutzung der User, was ich für Quatsch halte, sondern die wollten einfach nicht, dass man eben dann seinen Link da festpinnen kann, dann verschwindet der Kommentar leider, weil eben, wie gesagt, am Anfang immer nach Relevanz sortiert wird und nicht der erste oder der letzte Kommentar oben steht. Und dann ist es sehr schwierig, dass die Leute, sie lesen den Beitrag, kriegen natürlich die Info, Link findest du im Kommentar und müssen sich dann erstmal einen Wolf suchen. Deswegen sage ich, wenn ich mit einem Kommentar arbeite, dann bitte direkt im Beitrag. Das ist die beste User Experience, dass ich den Link auch direkt finde und klicken kann. Oder halt sparsam mit umgehen und den Leuten einfach nur textlich Hinweise nehmen. Übrigens hier im Podcast einfach in eurem Lieblingspodcast Good to Know, Good Work entsprechend eingeben.
Ja. Und oder dann oben kommt im Profil dahin. Kann man ja auch sagen, hier direkt zur neuesten Folge. Das
genau,
geht ja
die
auch.
Aktivitäten sind halt sehr wichtig auf der Plattform, weil LinkedIn eben möchte, dass wir regelmäßig dort sind, mit unserem Netzwerk uns austauschen, Wissen vermitteln und die Kommentare sind somit auch das stärkste Signal immer noch für den Algorithmus, auch wenn sie das jetzt von der Reichweite etwas entkoppelt haben. Aber das Wichtigste, und das ist eigentlich auch sehr dankbar, dass LinkedIn das misst, aber das wird uns leider nicht in den Analysen ausgewiesen, ist, dass 90% aller LinkedIn-Nutzer haben bis heute weder einen Beitrag geliked noch kommentiert, sondern sind stille Mitlesende.
So, bitteschön, 90%. Bitte, ja. Das müssen wir mal stehen lassen. Das finde ich, hatten wir hier auch schon mal die Zahl. Ich finde es trotzdem immer wieder sehr beeindruckend. Was heißt das im Umkehrschluss, Britta?
Im Umkehrschluss heißt das, dass wir wenn wir eigene Postings veröffentlichen, schon mal zu den Top 10% auf LinkedIn gehören. Und
schon
somit
gewonnen, schon ein Sieger.
Exklusiv, privilegiert, zu sogenannten Content-Creatern werden und unser Wissen preisgeben. Und auf der anderen Seite, 90% stille Mitlesen heißt, und das berücksichtigt LinkedIn zum Glück seit einigen Jahren jetzt. Früher war es nämlich so, dass wirklich nur das aktive Netzwerk, was geliked hat, was kommentiert hat, was geteilt hat und sich somit sichtbar gemacht hat, dass das dann in deren Netzwerke weitergepusht wurde. Aber unsere stillen Mitlesenden, das sind meistens die Leute, die eben dann zu Kunden werden oder auch vielleicht mal zu Mitarbeitern werden und eben dann irgendwann wie so ein U-Boot aufgetaucht kommen und euch eine Nachricht schreiben und mit euch zusammenarbeiten wollen. Weil in der Regel die Aktiven, das sind meistens bei mir auch Branchenkolleginnen oder Fans von mir, die auch richtig cool mit den Tipps von mir arbeiten, aber jetzt nie einen Workshop bei mir buchen würden oder auch nicht müssten, weil sie das einfach intrinsisch, die Tipps, die ich da abgebe, sofort selber in die Tat umsetzen. Aber die stillen Mitlesenden, das sind die wirklich, ich kriege dann eine Nachricht, Frau Behrens, ich habe seit einem Jahr beobachte ich ihre Beiträge und sie bringen immer so wertvolles Wissen mit, das hätte ich jetzt mal gebündelt in einem Training für mein Team. Oder ich bekomme eine Empfehlung von ein stiller Mitlesender, hat jemanden bei einer Netzwerkveranstaltung, der jetzt irgendwas mit LinkedIn machen möchte, was erzählt. Und die Person meldet sich und sagt, hier, die Frau Müller hat sie mir empfohlen. Sie machen hier gutes LinkedIn-Marketing. Das würde ich gerne in meinem Unternehmen implementieren. Und dann gucke ich, wie bin ich denn mit Frau Müller vernetzt? Und dann sehe ich, ja, Frau Müller ist eine Followerin von mir und hat auch einfach nur meine Beiträge regelmäßig gelesen, wo noch nicht mal ein direkter Kontakt. Also das ist wirklich diese Magie von LinkedIn, dass ich in meine Zielgruppe super stark kommunizieren kann, dass die Community, die für mich auch selber nicht sichtbar ist, also diese unsichtbare Community, auch komplett wirksam für einen selber wird und Empfehlungen ausspricht, weil man sich eben authentisch auf der Plattform mit seinem Wissen zeigt und den anderen Leuten hilfsbereit da zur Rate steht.
Jetzt bin ich ein Typ, also ich formulieren wir jetzt so in Gedanken, der oder die sich schwer tut, wirklich eigene Posts zu schreiben, aus verschiedenen Gründen. Es gibt da ja ganz, ganz viele Dinge, die Menschen zurückhalten. Der eine sagt, ist mir peinlich, ja, ich möchte da nichts preisgeben. Der andere sagt, ich habe keine Ideen. Der dritte sagt, ich habe keine Zeit, keine Lust. Es gibt Gründe. Wir wollen jetzt gar nicht dahin gehen, wie können wir diese Glaubenssätze aufheben, sondern warum könnte es dann zum Beispiel eine gute Idee sein, zu kommentieren. Ich selbst habe mal einen Post gemacht, Kommentar ist der kleine Post.
Ja, ist das so? Der kleine Beitrag, ja. Unbedingt. Also das ist auch bei meinen Trainings. Champions League ist immer, ich schaffe es plötzlich regelmäßig, eigene Beiträge zu veröffentlichen. Das Wichtigste ist natürlich, ich fange erstmal mit meinem Profil an, mache das sauber, positioniere mich da mit den richtigen Themen, wozu ich auch in Erinnerung bleiben möchte. Dann fange ich an, mein Netzwerk aufzubauen, bestehendes, bekanntes Netzwerk und eben neue Leute, wo ich weiß, wir haben eine Themenaffinität. Ich kann was von der Person lernen oder ich weiß, die Person passt in meinen Zielkundenbereich. Dem möchte ich gerne weiter mit meinem Wissen versorgen oder in die Interaktion gehen. Und dann kommen wir eben zu Stichwort Content, Kommunikation und Beiträge. Und genau wie du sagst, ist halt für mich ist das auch so die Hänsel- und Gretel-Strategie, dass Kommentare eben kleine Beiträge sind. Und damit kann ich mich halt wirklich aufwärmen und ich kann sehr zeiteffizient damit agieren, denn wenn andere sich schon die Arbeit machen und auf meinem Fachgebiet finden sich andere Expertinnen und Experten, zu denen ich auch guten Kontakt habe oder sich gerade der Kontakt anbahnt, dann kann ich eben mit den Kommentaren, schreibe ich einmal einen Dialog quasi mit dem Autor oder der Autorin dieses Beitrags und auf der anderen Seite weiß ich ja, werden meinen Kommentar ganz viele Leute sehen, die auch an dem Thema interessiert sind, deswegen ganz wichtig, längere Kommentare schreiben, also Substanz, eine neue Perspektive reinbringen und nicht nur, ja, Applaus finde ich auch richtig, gute Gedanken oder so oder Daumen hoch, sondern halt wirklich da einen wertvollen Beitrag nochmal leisten. Du hast ja eben gesagt, du hast auch so ein bisschen gestitcht bei einem anderen Beitrag, wo dein Kommentar eine riesen Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das Schöne, da hat sich LinkedIn jetzt auch wieder, um die Leute zu motivieren, dass sie wirklich auf der Plattform gesehen werden, hat LinkedIn nämlich jetzt vor wenigen Wochen angefangen, auszuzeichnen, wie viele Impressionen alleine meine Kommentare bekommen. Und die zeigen das einmal unter dem eigenen Kommentar wird es immer angezeigt und immer aktuell ausgewiesen. Und in den Analytics-Einstellungen sehe ich sogar, wie viel Sichtbarkeit meine Kommentare insgesamt pro Woche erreicht haben. Und das waren bei mir in der letzten Woche 80.000 Impressionen alleine dafür, dass ich bei anderen Leuten was kommentiert habe. Und da ist es halt wichtig, dann sollte ich halt da kommentieren, wo ich fachliche Expertise reingeben kann, also strategisch. Wenn ich natürlich auch mich noch irgendwie politisch auf der Plattform engagiere und da Kommentare abgebe oder mich auch bei sehr fremden Themen, die für meine Positionierung nicht wertvoll sind, da quasi ein bisschen flanieren gehe und woanders was reinschreibe, da muss ich mir halt bewusst machen, wirklich fokussiert, strategisch kommentieren zu den Themen, wo ich auch möchte, dass Leute mit mir in Verbindung kommen. Denn in letzter Zeit bekomme ich auch wieder ganz viele Kontaktanfragen, wo ich die Leute halt gezielt auch immer danach frage, hey, durch welchen Zufall bist du auf mein Profil jetzt gekommen? Und ich so, ja, Britta, du hast in den letzten Wochen immer mal wieder echt coole Kommentare geschrieben. Die sind mir aufgefallen und im Gedächtnis geblieben. Jetzt schreibe ich dir mal eine Vernetzungsanfrage. Also der Impact an Kommentaren vom Zeitaufwand gesehen und wie der dann auch dazu führt, dass wir neue Netzwerkanfragen bekommen, ist wirklich enorm und das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen.
Das finde ich auch ganz wichtig, dass du das nochmal sagst. Das könnte allerdings jetzt Menschen auf die Idee bringen und auch da dürfen wir ehrlich sein zu sagen, dann spreche ich mich mal ab mit der Sabine, dem Thomas, der Leonie, dem Torben und so weiter. Dann können wir doch uns untereinander immer schön kommentieren, uns gegenseitig ein bisschen pushen. Sogenannte Engagement-Pots, also diese Absprachen untereinander, informelle. Ein Phänomen, was es wirklich so gibt, Was sagst du zu dem Thema? Also erkennt LinkedIn das? Also ist der Algorithmus so schlau, dass der das kapiert? Ah, da scheint ein kleines Kommentarkartell sich aufzutun.
Oh, das ist ein schönes neues Wort. Das kenne ich noch nicht. Das werde ich auch mal weiterverwenden. Kommentarkartell, das ist cool. Also LinkedIn geht da jetzt gerade massiv vor. Deswegen, als wir eben über die Reichweitendrosselung auch gesprochen haben, ist es eben nicht mehr so. Und deswegen, ich hab das dann auch in anderen Gesprächen immer so als Chemotherapie bezeichnet, dass LinkedIn das jetzt im Moment krass abkoppelt, wenn in den ersten Minuten oder halt dann auch in der ersten Stunde sehr viele Likes und Kommentare reinkommen, gibt es eben dann nicht sofort Freifallsschein, jetzt kriegst du richtig viel Reichweite an dem gleichen Tag noch, sondern es wird halt normal verteilt weiter ausgespielt. Und das ist einer der Gründe, deswegen werden im Moment diese Engagement-Pots halt versucht auszutrocknen. Wo das Problem bei LinkedIn halt natürlich auch liegt, dass sie selber natürlich enorm auch von diesen Engagement-Pots theoretisch und auch praktisch profitieren. Weil LinkedIn ist in erster Linie ja dann die Reichweite egal, wo das hingeht. Hauptsache, sie können dann natürlich oben drüber und unten drunter Anzeigen einblenden bei den Personen. Deswegen hatte ich immer das Gefühl, dass sie das so ein bisschen mit angezogener Handbremse machen und noch so ein bisschen tolerieren. Aber in den letzten Wochen und Monaten haben sie das eben jetzt wirklich massiv sich auf die Agenda genommen, dass diese Engagement-Pots, die halt da wirklich professionell, also du sprichst jetzt von einem Engagement-Pot, wenn das 4-5 Fachleute machen, die das gleiche Themengebiet haben und sich gegenseitig unterstützen, ist das völlig legitim. Es ist nur auffällig, wenn dann immer die gleichen 4 als erstes irgendwie was schreiben. Das merkt halt LinkedIn dann
doof
auch,
ist
dass
auch
immer
nicht
dieselben,
der Algorithmus. Ja,
dass dieselben
immer die gleichen
Nasen dann
sind.
Kommen. Und ihr befruchtet ja auch immer nur gegenseitig euer gleiches Netzwerk, sodass da halt dann eigentlich keine große Veränderung stattfindet. Die Engagement-Pots, die ich wirklich auf den Tod nicht aus kann, sind halt die Leute, die sich halt über solche Tools einkaufen und dann werden x-beliebige Leute auf die, also man integriert dann seinen Link in dieses Tool und dann werden halt da Fake-Accounts und auch echte Accounts, die eben ihre Daten dafür hergeben, über den Beitrag geflogen und dann geht der Beitrag viral, aber halt an Orte auf LinkedIn, wo man selber gar nicht sein möchte und wo definitiv auch nicht die Zielgruppe ist. Und diese Systematik versucht LinkedIn eben jetzt zu durchbrechen, dass eben nicht mehr diese schnellen Engagements oder halt dann auch viele Engagements schnell zu einer Viralität oder großen Reichweite führen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Kommen wir zu einem Thema nochmal. Wir sind zwar jetzt schon auch eine Weile dran, aber trotzdem, glaube ich, müssen wir es wenigstens mal streifen. Stichwort KI. Ich will jetzt nicht ganz tief in den Tunnel eintauchen, aber wenn wir jetzt gerade hier so in dem Kontext sind von, was kann man tun, um seine Sichtbarkeit strategisch gut aufzubauen, empfiehlst du selbst den Menschen, KI zu nutzen? Empfiehlst du zum Beispiel auch Beiträge von KI komplett erstellen zu lassen? Was ist da sozusagen dein Take auf das Thema?
Also wichtig ist, KI soll immer dem Menschen helfen und unterstützen. Und wenn ich natürlich nicht total die Schreibgranate bin und wirklich Stunden für brauche, um einigermaßen sinnvollen Text irgendwie zu schreiben, dann ist es enorm wichtig, dass sich Leute mit ChatGPT oder Scribe AI ist jetzt ein Tool, wo ich halt meine auch schon vorhandene Beiträge oder auch mal einem Podcast-Interview oder so auch hochladen kann und dass die eigene Tonalität gefunden wird, dass ich da halt ein kleines Briefing reinschreibe oder sogar reinspreche und die KI dann eben ausformulierte Beiträge zur Verfügung stellt. Du sagst KI komplett schreiben, da bin ich eine absolute Gegnerin von, aber sich das zu Hilfe nehmen, um eben dann eine Vorlage zu haben, wo ich aber dann nochmal natürlich drüber gehe, vielleicht auch nochmal ein, zwei eigene Gedanken reinbringe, das ist völlig legitim und okay. Wo ich nicht mitgehe, das machen eben auch, weil wir eben über die Kommentarstelle Strategie gesprochen haben. Da fühlen sich Leute natürlich, oh wow, ich kann Sichtbarkeit über Kommentare erzeugen.
Genau, das bringt Menschen auf Ideen.
Das bringt Menschen auf Ideen, Entwickler auf Ideen. Entwickler sind ja von Natur aus faul, deswegen wollen sie ja auch alles automatisieren und hinbringen. Und es geht halt auch schon so weit, dass viele Leute, also nee, nicht viele, aber einige Leute sich halt dann auch so kleine Chrome-Extensions oder KI-Programme auf den Rechner ziehen, wo einfach dann liest dir mal, liebe KI, liest dir mal diesen Beitrag durch und formuliere darauf eine schlaue Antwort als Kommentar. Das fällt dann meistens auf, dass man irgendwie quasi einen sehr langen Absatz als Kommentar bei einer Person liest, die mit einer Frage abschließt und quasi den Text des Autors oder der Autorin quasi noch mal in eigenen Worten wiedergibt und zusammenfasst und dann den Autor oder die Autorin fragt, wie sie das und das noch sehen, um dann quasi durch einen KI-Kommentar Leuten, die sich da wirklich Zeit für genommen haben und sich dem Thema gewidmet haben, auch noch Zeit zu stellen, um sie dann in einen KI-Kommentar-Dialog reinzuziehen. Ja, das ist nicht so nice, ehrlich. Da habe ich auch mal einen Beitrag zu gemacht. Wichtig ist, weil manche Leute wollen halt, ich möchte sichtbar werden, also schreibe ich jetzt KI-Kommentare, plan das natürlich vor mit der Planungsfunktion und weil ich weiß, dass LinkedIn natürlich meine Aktivitäten auch beobachtet, packe ich da auch noch so einen KI-Kommentar-Automaten irgendwie dran und peinlich wird's dann, wenn man die Leute halt dann auf Konferenzen trifft,
in mit echt.
Ihnen über das Thema spricht, hey, cooler Beitrag letztes Mal, wir haben ja das und das diskutiert und die Person guckt dich wie vom Auto erfasst an und hat keinen Plan, was es ist. Also
man unangenehm.
Kann und sollte nie sein, auch wenn es natürlich sehr attraktive Tools da draußen gibt und Automatisierung ist halt auf LinkedIn verboten. Wenn das identifiziert ist, kann das mich meinen Account kosten, dass der wirklich komplett gelöscht wird. Und dann habe ich wirklich ein sehr wertvolles Wirtschaftsasset verloren. Mhm. Deswegen würde ich das Risiko auch so nie eingehen. Aber es ist eine Mensch-zu-Mensch-Kommunikation auf LinkedIn, die eben nicht zu einem Sales-Funnel degradiert werden sollte und wo ich so gut wie möglich nichts mehr mache, sondern es ist enorm wichtig, dass, wenn ich mich Leuten widme, dass sie auch wertschätzend wirklich meine eigene Zeit geschenkt bekommen und meine eigenen Gedanken da formuliert werden und eben nicht von der KI ausgelagert.
Ja, da waren jetzt ganz, ganz, ganz viel wertvolle Tipps drin und ich glaube, wir könnten jetzt noch 3 Stunden mindestens weiterreden und es würde den Menschen nicht langweilig werden, die sich vor allen Dingen mit LinkedIn auseinandersetzen wollen, das für sich auch optimal nutzen. Zum Glück wissen sie ja spätestens nach dem Gespräch und auch schon längst, wen sie dafür ansprechen können. Wobei du arbeitest, glaube ich, habe ich richtig verstanden, vor allen Dingen für Unternehmen, oder? Du betreust weniger Einzelaccounts.
Genau, ich mache kein 1:1 Personal Coaching. Dafür haben wir häufig offene Workshops. Ich zusammen mit dem Thomas Herzberger, Marina Zayatz und dem Richie Pettauer, B2B Like a Boss heißt die Serie, findet im Juli wieder statt. Da können sich halt quasi auch Solopreneure und Freelancer melden, damit wir sie auf LinkedIn fit machen. Aber ich arbeite überwiegend mit Unternehmen zusammen, die eben dann entweder fachabteilungsübergreifend Corporate Influencer ausbilden lassen wollen oder dediziert, wenn ich im Marketing und im Sales aktiv bin, wo es halt dann in Richtung Social Selling geht, wo das, wenn das Kernziel natürlich ist, neue Geschäftskontakte, neue Partnerschaften und Kunden zu gewinnen.
2 Blicke nach vorne. Werden wir mehr Geld sehen auf LinkedIn, also sprich mehr Paid Content? Also wird das zunehmen, weil unterm Strich muss man sagen, es ist ein riesiges Geschäftsmodell für LinkedIn. Am Ende interessieren die sich nicht so sehr dafür, wie viel Likes und Reichweite hat jetzt die Britta oder die Jule, sondern definitiv. Die wollen natürlich auch ihr Geld verdienen, ist ja auch fair enough. Wird jetzt so der, wie sagt meine Freundin, die aus dem Holländischen kommt, immer kommt da der Affe aus dem Maul? Also wenn wir jetzt demnächst alle mehr oder weniger dazu gezwungen werden, dass wir unsere schönen Posts auch selbst bitteschön bezahlen? Oder was wird passieren? Vielleicht weißt du auch sogar schon was. Wenn nicht, würde ich dich mal um deine professionelle Spekulation bitten.
Also wir werden zukünftig, das ist geplant, wir können vielleicht zukünftig sogar als Privatperson oder als persönlich auf Einzelaccount, unseren Accounts, ja. Einzelaccount auch Beiträge sogar pushen, wenn uns plötzlich die Viralität doch wichtiger ist oder wie wir in die Zielgruppe gezielt eintauchen wollen. Geld wird immer mehr von LinkedIn natürlich mit uns verdient, aber sie werden definitiv nicht den Fehler machen, dass gänzlich wir nur noch Reichweite bekommen, wenn wir dafür Geld bezahlen, weil unsere Aktivitäten als Content Creator sorgen natürlich ja für die Impression, für die Kommunikation auf der Plattform und wir sorgen dafür, dass quasi über uns und unter uns dann die Anzeigen ausgespielt werden können, die Unternehmen dann auch teuer einkaufen und LinkedIn hat es im Gegensatz zu Xing halt verstanden, den Leuten wirklich einen Grund zu geben, auch wenn sie gerade nicht auf Jobsuche sind, dort eben es als Kommunikations- und Networking-Plattform zu nutzen. Deswegen werden sie uns immer Reichweiten schenken, auch wenn wir jetzt eben das Gefühl gerade haben, dass die Reichweiten runtergehen. Aber das soll uns eigentlich eher animieren, quasi mehr Beiträge unterschiedlicher Art zu machen, damit sie oben und unten wieder was einblenden können. Und das Advertising-Spending ist noch nicht mal die Haupteinnahmequelle von LinkedIn, sondern die Haupteinnahmequelle ist immer noch die Talent Solutions, eben die Jobanzeigen und die Talent Solutions für die Recruiter und Headhunter, die sie da verkaufen. Von daher hat LinkedIn dann auch jede Menge Luft nach oben und dadurch, dass halt auch immer mehr die aktiven Nutzer, wir haben ja 26 Millionen Leute im Dachraum aktiv und vor einem Jahr waren es noch 5,4 Millionen monatliche User, die aktiv waren. Also es waren noch gar nicht, also es war gerade mal 20% davon. Die ist aber jetzt auf 7,5 Millionen hoch gepusht und daran erkennt man halt eindeutig, dass immer mehr Leute merken, das ist halt nicht mehr ein digitaler Visitenkartenkasten, wo ich einmal die Woche mich einlogge, sondern wo es schon vernünftig ist, so das Grundrauschen meiner Branche mitzubekommen und da regelmäßig sich drauf zu gehen. Und je nachdem, wie stark man das natürlich auch für die eigene Kundenakquise nutzt, macht es dann natürlich auch Sinn, sich einen Premium-Account zu leisten, womit LinkedIn dann wiederum auch Geld verdient. Aber sie werden einen Teufel tun und uns als Nutzer zu vergraulen. Weil wenn ich natürlich merke, niemand sieht mich nicht mehr, irgendwie keiner kommt auf meine Party quasi. Von den Beiträgen, die ich da sende, dann würden wir uns ja auch von der Plattform zurückziehen. Oder wenn man merkt, da kommt nur noch KI, Einheitsbrei, Geblubberei. Deswegen trete ich da halt auch sehr stark für ein, wie wir eben gesprochen haben. Nutzt KI unbedingt, um euch effizienter die Beiträge vorzubereiten, zu schreiben. Aber dann begleitet aber die Beiträge kommunikativ echt mit und sorgt bitte nicht dafür, dass ihr jetzt euch von einem Marketer einen schönen Workflow bauen lässt, wo jetzt irgendwie 100 Beiträge schon mal für die nächsten Wochen und Monate vorbereitet sind und alle in den Redaktionsplan gegossen sind und man nichts mehr tun muss. So funktioniert eben auch digitales Networking und Austausch nicht.
Eine letzte Frage, werden wir mehr Politik sehen? Also in meiner Beobachtung hat das deutlich zugenommen. Das ist natürlich ja auch immer, es gibt ja nicht das LinkedIn, es gibt nur immer das jeweils Persönliche. Also in meinem Umfeld hat sehr zugenommen, was natürlich mit meinem Rezeptionsverhalten und auch mit meinem Postingverhalten zu tun hat. Ist es insgesamt etwas, wo du sagen würdest, hat zugenommen, politische Inhalte? Und wenn ja, findest du es empfehlenswert, unabhängig von deiner Person, oder sagst du, überlegt euch gut, was ihr da tut.
Politik ist auf LinkedIn nicht mehr wegzudenken, vor allem halt seit dem letzten Jahr, kurz bevor die Ampelkoalition zusammengebrochen ist, dann auch veröffentlicht wurde und alle auf die Straße gegangen sind, um für Demokratie einzustehen. Da gab es den ersten Ruck oder halt die Nie wieder ist jetzt Bewegung, über die wir auch kurz gesprochen hatten, die sich eben auch auf LinkedIn hin quasi orchestriert und sich miteinander organisiert, um da kommunikativ stark zu sein, bis hin dazu, dass ich einige Leute bei mir im Netzwerk habe, die ich sonst als starke Marketer und Kommunikatoren oder Sales-Verantwortliche sehe, die sich aber quasi jetzt auf die Fahne geschrieben haben, eher quasi einen Account mehr als Menschenrechtsaktivist oder Demokratieverteidiger aufzubauen. Und viele haben ja immer so gesagt, ah, warum muss denn jetzt hier über Grünpolitik, CDU, CSU oder irgendwas diskutiert werden?
Oder jetzt Trump.
Oder ja. jetzt Trump, Elon Musk. Und das ist doch, also diesen Satz verstehe ich halt selber nicht. Wie kann man sagen, es ist doch eine Business-Plattform, Politik hat da nichts zu suchen. Also wer unser Wirtschafts- und Politik-System kennt, weiß, dass es einander bedingt und wir von Politik abhängig sind und Wirtschaft, also und umgekehrt. Vice versa, genauso. Und das sieht man halt ja genau jetzt an den Zöllen, was das plötzlich mit unserer Wirtschaft macht und was mit der in der Weltwirtschaft abgeht oder was ein Elon Musk plötzlich veranstaltet. Und ja, wir sind, das ist die digitale Gesellschaft. Also LinkedIn ist halt, vielleicht ist es nicht privat, aber es ist auf jeden Fall persönlich und business-relevant und alle Themen, die business-relevant sind, finden da auch statt. Oder halt Themen wie Unpaid Care Work und ähnliches. Das betrifft mich natürlich persönlich und privat, aber das hat auch oder Elternzeit und Kita-Betreuung. Mhm. Das greift massiv, wie ich dann arbeiten kann, massiv da ein, wie ich da agieren kann und wie ich betroffen bin. Von daher wird Politik weiterhin eine große Rolle auf LinkedIn spielen und genauso wie du es sagst, ich hatte halt wirklich im letzten halben Jahr war mein Feed quasi halb voll von Politik und halb von Business, was eben daran lag, dass ich mich halt auch politisch engagiert habe. Es ist nicht so, ich habe vielleicht mal ein, zwei eigene Beiträge auf meinem Profil abgesetzt, weil ich das sonst eher sage, ich poste fachlich, aber kommentiere sachlich dann in die Diskussion und klinke mich in die Diskussion ein. Und das habe ich dann auch viel getan und das merkt der Algorithmus natürlich, auf welche Themen man anspringt und das kriegt man stärker in die Timeline. Jetzt kann ich sagen, so seit 2, 3 Wochen ist ein bisschen ruhiger, weil ich wieder so ein bisschen geschiftet habe und dann vielleicht politisch Dinge gelesen habe, aber nicht mehr aktiv eingegriffen habe. Aber LinkedIn ist halt auch ein enorm wichtiges, also wichtige Station, dass sich da halt auch Politiker äußern. Was natürlich schwach ist und es etwas konterkariert auf LinkedIn, ist, dass die Politiker das natürlich als Medienkanal sehen. Also da ist kein Social, sondern es ist eher
reine Megafonfunktion. Genau. Ja?
Es ist
reine
quasi ihr Propagandastück. Es ist halt nur Senderempfänger und darunter finden Diskussionen statt, aber dann natürlich eben nur von den
ohne den Host.
Ohne den Host, genau, und ohne das Team. Also das Team dann hinter Merz oder hinter Habeck, die sehr, sehr aktiv auf LinkedIn waren. Olaf Scholz hatte zum Beispiel gar keinen LinkedIn-Account.
Auch, vielleicht lag das auch daran. Mich das jetzt nicht, Britta.
Ja, ja, stille Wasser sind tief, ne? So war das. Ja, und dadurch hat man, da ist halt so ein bisschen konterkariert, dass das halt nur die Sendebewussten sind, aber es ist halt gut, dass sie wirklich dann klar, ungefiltert ihre Kommunikation stattfinden lassen können und dann aber die Community innerhalb dieser Beiträge halt dann darunter diskutieren und kommentieren können und den Austausch haben. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Genauso wie halt auch CEOs und Unternehmen sich auch mehr politisch Haltung zeigen und ganz klare Ansagen machen, wie sie sich da in dem Umfeld positionieren. Weil Mitarbeitende brauchen auch Orientierung und müssen klar halt deren Unternehmenswerte vertreten sehen, wie man eben dann auch zu DEI-Themen steht und ob man da nicht irgendwie nur Pinkwashing betreibt.
Du bist prominent im Sinne von, dass du wirklich einer der wenigen qualifizierten Trainer bist. Es gibt sogar einen ganz spezifischen Status, da gehörst du irgendwie zu den 36, wie nennt sich das denn, Certified Trainer weltweit? Du hast den exakten Titel parat.
Mhm, das ist der LinkedIn Certified Marketing Experts Zertifizierung, so, die ich 2022 als eine der ersten 36 internationalen Expertinnen machen durfte, von LinkedIn eben betreut und direkt ausgebildet. Und mittlerweile sind es jetzt 3 Jahrgänge, die durch das Programm gegangen sind. Und mittlerweile sind es insgesamt 80 Experten. Mhm. Aber Grüße gehen raus auch an die Marin Kaspers und die Anna Mejeritzki. Wir sind sehr, sehr stolz, dass wir die ersten drei Expertinnen in Deutschland waren von den 36. Und da haben wir eine kleine Lanze gebrochen.
So, und ihr seid jetzt auserwählt. Ihr dürft einen Brief an LinkedIn Corporate schreiben. Also ihr dürft euch eine Sache wünschen. Wir spielen mal ein bisschen, wünscht dir was? Was würde da drin stehen, vielleicht so als Abschluss zu unserer heutigen Folge? Was würdest du da ganz persönlich reinschreiben? Was würdest du dir wünschen von LinkedIn?
Mein größter Wunsch ist, dass LinkedIn noch massiver gegen Hate Speech vorgeht und da aktiv ist. Denn wir brauchen eine vertrauensvolle, wertschätzende Umgebung, die LinkedIn als Plattform durchaus ist. Und es ist enorm wichtig, dass eben, es findet sehr viel Propaganda, es findet sehr viel Trolling statt. Accounts werden auch gehackt. Also da muss LinkedIn wirklich weiteren Fokus drauf haben, da sehr aktiv zu werden, damit eben auch Menschen geschützt werden, die da im beruflichen Kontext auch aktiv ihren Mund aufmachen und eben halt auch sich politisch äußern, dass die eben dann nicht durch eine Fake-Account-Trollarmee quasi durch die KI-Systeme erstmal von LinkedIn quasi gesperrt werden, bevor sie dann von einem Menschen wieder geöffnet werden. Und in dem Zusammenhang halt auch ein großes Engagement. Dadurch, dass halt LinkedIn eine wichtige Wirtschaftsplattform ist, finden da halt auch sehr viele Fake-Accounts statt, die eben dann Klickbetrug für Werbeanzeigen begehen oder eben aufgrund politischer Propaganda sehr stark aktiv sind, und dass sie da diese Fake-Accounts entsprechend löschen. Und der Mensch weiterhin im Mittelpunkt steht und wir eine vertrauensvolle Umgebung haben und miteinander digital netzwerken und uns hinterher dann auch persönlich kennenlernen können.
Deine Memoiren heißen, wie ich den LinkedIn-Algorithmus in den Griff bekommen habe?
Nee, bitte nicht.
Oder wie ich gelernt habe, mit LinkedIn gut zu leben.
Ich würde sagen, die Memoiren, wie ich anderen Menschen auf LinkedIn geholfen habe, Wirkung für sich zu entfalten.
Sehr schön. Das lassen wir stehen. Hotel Matze hätte gesagt, das kommt auf die Plakatwand oder
So. Genau, aus Billboard.
Genau, da kam ja auch immer so ein Ausspruch. Gut. Okay, wir haben verstanden, LinkedIn ist viel, viel mehr als das Spiel mit Algorithmen. Auch wenn es ein bedeutender Teil ist, das wollen wir auch nicht unter den Scheffel stellen, das ist nun mal ein Fakt. Und trotzdem stecken ganz viele Wirkmechanismen dahin. Es ist eine sehr mächtige Plattform. Ich glaube, davon konnten wir uns spätestens jetzt auch nochmal überzeugen. Und sehr mächtig ist auch dein Wissen, liebe Britta. Und das ist sehr, sehr schön, dass du das so großzügig mit uns hier teilst. Dafür danke ich dir ganz herzlich und freue mich, wenn wir uns mal wieder begegnen, ob in echt, ja? Also du weißt schon, so in 3D, in 3D, genau. Ja? Oder in echt digital.
Ich denke, zur OMR.
Ja, mal gucken. Das ist bei mir noch so ein bisschen am Kippeln, weil der Monat ist so voll mit Konferenzen. Mal gucken. Aber wenn, dann wäre das ja definitiv.
Dann such dir den ersten Tag aus, denn am 6. Mai um 11.20 Uhr auf der Yellow Stage könnt ihr meinen Vortrag sehen. Okay. Und die es leider nicht zur OMR schaffen, es wird auch wie immer jedes Jahr einen YouTube-Stream geben. Genau, auch gerne am Rechner zu Hause.
Wunderbar.
Dürft ihr mir auch zujubeln.
Wir drücken dir die Daumen, weil das ist ja immer ein großer, großer Auftritt, großes Publikum. Und das will alles gut vorbereitet sein und weggeatmet werden. Das ist halt einfach so. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Britta. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank, Jule. Ciao, ciao.
Was für ein dickes Brett, ein dickes LinkedIn-Brett haben wir hier gebohrt. Ich hoffe, ihr seid noch bis zum Ende dran geblieben, habt es für euch vielleicht auf ein paar Häppchen aufgeteilt. Bei dem Gespräch kann ich das total gut verstehen, denn es war ja wirklich auch ganz viel dichte Information, praxisbezogen auf jeden Fall. Ich persönlich habe eine ganze Menge gelernt, habe auch natürlich schon das ein oder andere Mal ausprobiert und mir auch zwischendurch mal so den Kopf gerieben, denn eins dürfen wir bei dieser ganzen Chose nicht vergessen. Es ist echte Lebenszeit, die wir in diese digitalen Medien investieren. Letzten Endes ist das auch das, was ihr hier investiert. Echte Lebenszeit. Eine Sekunde mit Good Work, eine Minute ist, ja, vielleicht hoffentlich, denke ich, doch mal gut investiert, aber auf jeden Fall echte Zeit. Dafür bin ich sehr dankbar, weil ich weiß, dass die Community enorm wächst. Also wir sind wirklich auf einem krassen Wachstumspfad unterwegs bei Good Work, nicht nur hier im digitalen Podcast-Kanal, sondern auch, was ich gemerkt habe bei unserer Good Work Night. Das war wirklich spektakulär. Ihr könnt ein bisschen was dafür tun, dass es genauso weitergeht. Hinterlasst gerne 5 Sterne auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, auch eine Rezension. Auf Apple Podcast ist das möglich. Bei Spotify kann man Kommentare hinterlassen. Beides wunderbar, highly welcome. Empfehlt den Podcast weiter. Genau das brauchen wir, dass es so munter und flott weitergeht. Ansonsten, gehabt euch wohl. Wir sprechen uns spätestens nächste Woche wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.